Herzlich willkommen zur 12. Off the Path Podcast Folge. Das ist die letzte Folge im März und in ein paar Tagen ist es schon April. Unglaublich, wie die Zeit fliegt. Und apropos Fliegen, wir fliegen heute von Miami nach Brüssel und nehmen dann den Zug von Brüssel nach Köln. Warum nicht direkt nach Düsseldorf oder Frankfurt fliegen, fragt ihr euch? Nun, der Flug von Miami nach Brüssel hat uns gerade mal 230 Euro gekostet. Und der Zug von Brüssel nach Köln dauert knapp 2 Stunden und kostet nur 19 Euro. Alle Direktflüge nach Düsseldorf oder Frankfurt hätten für den gleichen Zeitraum über 500 Euro gekostet. Bei 2 Personen ist das ein großer Unterschied. Wir haben also ein richtiges Schnäppchen gefunden und genau über dieses Thema möchte ich heute mit Frank sprechen. Frank ist ein langjähriger Mitarbeiter bei einer Airline in Deutschland. Er hat bereits in mehreren Abteilungen am Flughafen gearbeitet und kennt sich bestens aus. Für dieses Interview möchte er lieber anonym bleiben. Das finde ich total in Ordnung, weil er uns unglaubliche Tipps und Tricks verraten hat, wie wir noch an günstige Tickets kommen können.
Willkommen zum Off the Path Podcast. Auf Off the Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel Buddy und Abenteuer Junkie, Sebastian Canaves.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast Folge und heute habe ich den Frank da, der bei einer deutschen Airline arbeitet und uns alles zum Thema Flugpreise erzählen kann. Da freue ich mich sehr drauf. Ich bin schon sehr viel gereist, ich würde mich aber niemals als Flugexperte oder Flugpreisexperte nennen und freue mich, dass ich dazu einen passenden Ansprechpartner gefunden habe, Interviewpartner. Und Frank, herzlich willkommen, schön, dass du Zeit gefunden hast.
Ja, hallo, guten Abend, grüß dich.
Du arbeitest für eine deutsche Airline erzähl mal, wie findet man, jetzt einmal eine sehr offene Frage, den günstigsten Flug? Wie gehst du bei der Suche vor?
Okay, also eine ziemlich platte Antwort gleich vorweg. Das beste Rezept dafür gibt es eigentlich gar nicht, leider nicht. Also man muss natürlich suchen, verschiedene Webseiten, verschiedene Dinge. Also wie gesagt, das Patentrezept dafür gibt es leider gar nicht.
Ja, also das Ganze mit den Flugsuchmaschinen beziehungsweise bei den Airlines auch selbst, das ist ja sehr komplex, dieser Algorithmus, der da wieder funktioniert. Damit unsere Zuhörer das ein bisschen verstehen und vielleicht damit auch ich es verstehe. Wie funktioniert das? Wie ist das genau aufgebaut? Ich habe mal gehört, dass es in Kategorien aufgebaut ist. Stimmt das?
Ja, also pauschal gesagt kann man auch vorweg nochmal sagen, dass es ist nicht unbedingt immer billiger, wenn man das bei der Airline direkt bucht. Und es ist auch nicht immer billiger, wenn man es über ein Reisebüro oder über eine der großen Booking Engines bucht. Also man muss auf jeden Fall immer beides ausprobieren. Es kommt sicherlich auch sehr groß darauf an, auf die Destination, wo man hin möchte. Ist das jetzt eher ein Charterbereich, also wie zum Beispiel eine griechische Insel oder Ägypten oder Madeira, Kanaren? Oder ist es ein Ziel, was entweder Geschäftsreise und Reiseziel zusammen ist, wie zum Beispiel New York, Chicago oder in Asien, Bangkok, Hongkong, ist beides. Für viele ist es ein Ausgangspunkt als Reise, für andere ist es eine Geschäftsreise. Und da kommt es immer sicherlich drauf an. Bei den Pauschalreisezielen ist es so, dass Reiseveranstalter, die großen, wie jetzt L-Tour oder und so weiter, dass die Kontingente abnehmen von den Airlines und dann praktisch sogar ihre eigenen Preise machen können. Also die nehmen natürlich eine große Anzahl an Sitzplätzen von der Airline ab und verkaufen sie dann weiter. Mit dem Ziel natürlich auch, was zu verdienen, aber wenn es manchmal durch irgendwelche Umstände nicht alle Plätze verkauft werden, kann man da auch günstig was abbekommen, wenn man das über einen Veranstalter bucht.
Das sind dann so quasi die typischen Last-Minute-Angebote?
Genau, also es ist ja immer so dieser Mythos, den es gab früher, dass man gesagt hat, okay, ich fahre jetzt mal zum Flughafen mit meinem Rucksack gepackt und guck einfach mal, wo ein Platz frei ist und da versuche ich mitzufliegen. Das gibt es eigentlich nicht mehr so. Das ist einer der vielleicht Grundsätze, die man noch so ein bisschen mitnehmen kann, ist je früher, je besser. Das heißt, je früher ich mein Ticket buche, desto günstiger ist es für die Ziele, wie gesagt, New York oder Hongkong, diese klassischen, also Geschäftsreiseziele. Da ist es je früher, je besser. Bei den Feriendestinationen kann man durchaus auch last minute noch ein Schnäppchen machen.
Und wie gehst du denn vor? Wo buchst du? Suchst du, nutzt du quasi zum Beispiel diese Metasuchmaschinen wie zum Beispiel Skyscanner? Oder gehst du dann zum Beispiel auf die Airline selbst? Also sagen wir mal, du hast jetzt Hongkong erwähnt, da wäre jetzt zum Beispiel Cathay Pacific, hat da den Hub. Wie gehst du da vor? Suchmaschine oder Airline oder
also ich, das allererste, was ich mache, wenn ich irgendwo hinfliegen möchte, ich gucke erstmal im Internet, bei Wikipedia, bei dem Flughafen, welche Airlines steuern den Flughafen überhaupt an, dass ich schon mal so eine gewisse Übersicht habe, ob es jetzt die europäischen sind, die großen, asiatische, wer von den europäischen und so weiter. Wenn ich eine Idee habe, wer da ungefähr hinfliegt, gucke ich immer erstmal bei den Fluggesellschaften selber. Natürlich hat man auch seine Präferenzen. Einige Leute haben ja auch ein Meilenkonto, dass man sagt, okay, ich versuche erstmal mit Lufthansa, da habe ich ein Meilenkonto. Versuche erstmal mit der Lufthansa zu fliegen, weil dann kann ich noch Meilen sammeln. Und wenn die das günstigste Angebot haben, ist ja umso besser. Das ist der erste Schritt. Und wenn ich das weiß, wie gesagt, bei den Airlines geguckt, dann nehme ich die Metasuchmaschinen. Skyscanner finde ich persönlich eigentlich ganz gut, weil die auch die Low-Coster dabei haben, also EasyJet, Ryanair oder zum Teil auch die in Asien wie Air Asia oder wie sie alle heißen.
Und dann... Wenn du zum Beispiel jetzt Skyscanner nutzt, das ist nämlich eine wichtige, also eine gute Frage, die ich immer gestellt bekomme, buchst du dann bei zum Beispiel, also bei Skyscanner zum Beispiel sehr oft Opodo oder Flüge.de. Die haben oftmals den günstigsten Preis, fügen dann aber ganz viele Gebühren dazu. Buchst du dann über Opodo oder über Flüge.de oder buchst du dann schon über Lufthansa oder über Cathay Pacific, also auf der Airline selbst?
Also ich gucke natürlich, was der Endpreis letztendlich ist. Und wenn der Endpreis bei der Fluggesellschaft besser ist, buche ich auf jeden Fall bei der Fluggesellschaft und nicht bei den Metamaschinen, weil leider bei den großen Metasuchmaschinen oft die Hotlines oder Kundenservice nicht besonders gut sind. Also wenn ich zum Beispiel am Flughafen bin und ganz kurzfristig umbuchen muss oder so und das Ticket ist über ein Reisebüro gebucht, dann verweisen die Fluggesellschaften die Kunden oft an die an das Reisebüro zum Umbuchen. Und dann bist du irgendwo in Asien, Zeitverschiebung, du erreichst hier niemanden oder hängst ewig in der Warteschleife. Kann schon übel ausgehen, wenn also und bei der Fluggesellschaft direkt hat man halt einen Ansprechpartner vor Ort und kann das umbuchen, wenn was ist.
Ja, also ich gehe da zum Beispiel auch so vor, auch wenn das Ticket bei, sagen wir mal, Emirates zum Beispiel 50 Euro teurer ist als auf Opodo oder Flüge.de, buche ich bei Emirates selbst genau aus diesem Grund, weil sie halt dann zum Beispiel, wenn ich in Bangkok bin, auch ein Büro in Thailand haben und ich halt eben nicht auf die deutsche Bürozeit zurückgreifen muss, wenn halt last minute irgendwas geändert werden muss.
Ja. Und oft ist es so, dass diese großen Reisebüros wie Opodo oder Expedia, die haben auch ihre eigenen Tarife. Also die können praktisch, wenn sie die Tickets gekauft haben von uns, kommt immer wieder darauf an, was sie kaufen, welchen Umfang, Kontingente und so weiter. Aber die können auch ihre eigenen Regeln zu Tarifen machen, wo die Fluggesellschaft auch nichts machen kann. Also wenn das Reisebüro zum Beispiel sagt, nicht umbuchbar, use it or lose it, und man möchte noch irgendwas machen, kann die Airline auch nichts mehr machen, weil die Regeln vom Reisebüro vorgegeben werden.
Also ist die Airline quasi machtlos und der Kunde halt auch.
Ja, genau. Und viele Kunden wissen das nicht und schieben es dann auch auf die Airline. Ist leider nicht immer die Schuld der Airline.
Ja, okay. Also ist auch ein sehr, sehr guter Tipp, warum man am Ende vielleicht doch bei der Airline direkt buchen sollte. Du hast vorhin Meilenkonto angesprochen. Auch ein sehr wichtiges Thema bei der Entscheidung eines Flugpreises. Die Lufthansa hat nicht immer zum Beispiel die günstigsten Flüge, aber dafür kann man dort halt viele Meilen sammeln. Wie lohnt sich das überhaupt noch? Das ist die Frage, genau.
Es lohnt sich auf jeden Fall. Also es gibt da Cracks, die sich da so reingefuchst haben in die ganze Materie. Die haben jedes Jahr fast ein Around-the-World-Ticket umsonst. Man kann unheimlich viel damit machen. Die großen europäischen Airlines zum Beispiel bieten alle Kreditkarten an. Also es kommt natürlich darauf an, was man mit der Kreditkarte macht. Also wenn man zum Beispiel beruflich viel unterwegs ist, in Hotels wohnt und so weiter, oft seine Kreditkarte benutzt, lohnt es sich auf jeden Fall, eine Kreditkarte zum Beispiel von der Lufthansa oder Air Berlin sich zu nehmen, weil man bekommt pro Euro ausgegeben eine Meile zum Beispiel. Mhm. Wenn man das viel benutzt, also man kann die Kreditkarte ja überall benutzen, im Handel oder sonst wo, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Auch wenn man in Duty-Free-Geschäften einkauft, ruckzuck 100 Euro sind 100 Meilen. Und da kann man wirklich viel, viel, viel mitmachen.
Ja, also finde ich auch. Ich habe zum Beispiel auch die von Miles & More, das ist Star Alliance, also Lufthansa. Ich habe aber auch die Top Bonus von Air Berlin und Oneworld. Und ja, ab und zu gibt's halt auch Sonderangebote, ne? Wenn man halt ein spezielles Partnerhotel bucht, da gibt's vielleicht ab und zu mal 4 Meilen pro Euro. Und da akkumuliert sich halt sehr, sehr viel. Ich habe zum Beispiel meine ganzen Ausgaben, also Reiseausgaben, lasse ich über die Kreditkarte laufen und habe jetzt, glaube ich, 2015 60.000 Meilen gesammelt auf 12 Monate. Und das ist dann schon ein Hin- und Zurück-Business-Class-Flug.
Ja, da kannst du schon was machen. Ein Upgrade oder manchmal kann man diese Meilen auch einlösen dazu, um jetzt nicht unbedingt was Flugbezogenes zu kaufen, sondern man kann auch Mietwagen damit buchen, oft Hotelübernachtungen. Und solche Sachen. Und wiederum kann man bei Mietwagenfirmen, bei großen auch immer wieder Meilen sammeln.
Ja, ganz genau. Kennst du dich da aus bei den Kosten der Kreditkarte? Also das ist ja auch immer von Kreditkarte zu Kreditkarte unterschiedlich, aber die sind schon, die kosten schon ein bisschen, ne? Die haben eine Jahresgebühr.
Ja, ich glaube, die kosten so auf jeden Fall unter 100 Euro. Also ich würde sagen, es ist so, ich glaube bei Lufthansa mal zum Beispiel, ich glaube, es ist 40 Euro im Jahr.
Ja.
So ungefähr, ich bin mir nicht 100% sicher, es kommt drauf an.
Okay, aber das Thema haben wir auf jeden Fall besprochen, es lohnt sich auf jeden Fall, wir verlinken das auch auf jeden Fall in den Shownotes, für die, die ja mehr Informationen zu diesen Meilenprogrammen haben wollen, denn es lohnt sich aber auch schon ab ein oder zwei Flügen, ne?
Auf jeden Fall. Und auch ganz wichtig noch bei den Meilensachen ist, dass die ganzen großen Fluggesellschaften in Allianzen agieren. Das heißt, wenn ich jetzt oft Lufthansa fliege, die ist in der Star Alliance, kann ich zum Beispiel auch Meilen sammeln mit United oder mit, ich will als Air New Zealand und so weiter. Also wenn ich mit denen unterwegs bin, kann ich durchaus mit meiner Lufthansa-Vielfliegerkarte auch Meilen sammeln. Auf einem Konto, wenn ich mit anderen Fluggesellschaften fliege. Das gleiche ist bei Air Berlin, die sind in der Oneworld Allianz, da ist zum Beispiel Qantas, Cathay Pacific, British Airways dabei. Und auch wenn man mit denen fliegt, kann man trotzdem beim Air Berlin Konto Meilen sammeln.
Ja, und da kommt auch, ich glaube, die sind 3 Jahre gültig, diese Meilen.
Ja.
Und dementsprechend, wenn man halt auch nur einen langen Flug oder einen großen Flug im Jahr macht, kann man halt nach 3 Jahren diese Meilen halt entsprechend halt für weitere Flüge nutzen, für Upgrades, für Lounge, Mietwagen oder aber einfach nur zum Weihnachtsshopping im Online-Store.
Genau. Und du kannst zum Beispiel mit deinen Air Berlin Flugmeilen auch Tickets bei British Airways buchen oder bei Cathay Pacific.
Ah, cool. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Muss ich das dann zum Beispiel auf der Air Berlin-Seite direkt machen oder kann ich das auch über British Airways direkt machen?
Nee, du musst immer mit der Fluggesellschaft, wo du die Meilen gesammelt hast oder mit dem Vielfliegerprogramm, musst du die Buchung tätigen für die andere Fluggesellschaft.
Okay, also bei der Miles & More muss ich es bei der Lufthansa quasi machen und bei der Top Bonus muss ich quasi meinen British Airways-Flug über airberlin.de buchen.
.com, ja.
Mhm. .com, okay. Ja. Genau, perfekt.
Bei den Meilensachen wollte ich kurz noch sagen, gilt auch immer, je früher, je besser, weil die Plätze im Flugzeug, die für Vielflieger freigegeben werden, die sind sehr, sehr restriktiert und es gibt nur sehr, sehr wenige auf jedem Flieger.
Okay. Gibt es denn da zum Beispiel, also ich glaube bei der Lufthansa nennt sich das Portal meilenschnäppchen.de, wo man diese ganzen Angebote finden kann. Torbonus heißt, kann man da irgendwas, gibt es da so eine Seite extra für?
Ja, gibt es eine Seite, wenn nicht über airberlin.com, kann man glaube ich auch dahin auf die Seite und da gibt es auch sowas wie Schnäppchen-Tickets, also wo man für einen bestimmten Zeitraum dann weniger Meilen braucht, um eine Strecke zu fliegen oder man bekommt 4-fach Meilen, wenn man eine bestimmte Strecke fliegt Oder es gibt, glaube ich, auch sowas, wenn man zum Beispiel ständig zwischen Berlin und München pendelt, dass man bestimmte Strecken festlegen kann, wo man mehr Meilen bekommt. Also so meine Strecke gibt es da auch. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit den Programmen auseinanderzusetzen und kann man viel mit sparen.
Super, coole Tipps, Frank. Vielen, vielen Dank. So, und du arbeitest ja am Flughafen und so ein Flughafen verlangt von den Airlines entsprechende Gebühren zum Landen, zum Starten, zum Tanken und gibt es halt viele verschiedene Gebühren. Kann man denn da irgendwas sparen, indem man vielleicht an bestimmten Flughäfen abfliegt oder halt auch in bestimmten, vielleicht auch das Land ändert?
Kann man, ja. Also manchmal sind das doch zum Teil ganz erhebliche Kosten. Also es gibt in Europa gewisse Flughäfen, die sehr hohe Abflugsteuern haben. Also gut, in Deutschland haben wir die Luftverkehrssteuer. Darum kommen wir nicht unbedingt herum. Wenn wir
die in Deutschland ist in drei Klassen aufgeteilt, ne?
Genau, ist durch Domestic, Mittelstrecke und Langstrecke. Und Langstrecke ist zum Beispiel 45 Euro. Also es ist auf jeden Fall schon viel Geld. Also für die Leute, die in Westdeutschland wohnen, für die ist es vielleicht günstiger, von Holland aus zu fliegen, wo es diese Steuer eben nicht gibt.
Ja.
Und dann gibt es traditionell sehr teure Flughäfen in Europa, die großen, also Paris, Charles de Gaulle, London Heathrow, die schon sehr hohe Abflugsteuern haben, zum Teil 30, 40 Euro, manchmal noch mehr. Und wenn man die wechselt, wenn man ein bisschen auf den Preis guckt, kann man schon was sparen. Also mein Tipp ist immer, Istanbul ist sehr, sehr günstig, also mit Turkish Airlines.
Mhm.
Und was auch sehr günstig ist, ist Katar, Doha oder Abu Dhabi.
Okay.
Und, für die anderen natürlich auch Emirates. Über Dubai, die werden von Berlin aus nicht angeflogen, deswegen bin ich immer eher bei den anderen unterwegs.
Okay, und würde es sich denn auch lohnen, innerhalb von Deutschland den Flughafen zu wechseln, dass man halt sagt, jetzt fliege ich vielleicht nicht von Berlin, sondern ich fliege von Hamburg, weil der Flughafen einfach günstiger ist? Kann man das pauschalisieren?
Innerhalb Deutsch lohnt sich das nicht. Das sind geringfügige, das sind Eurobeträge, also 2, 3, 4, 5 Euro höchstens, wo die verschiedenen Airports da Unterschiede machen. Also generell würde ich, wenn ich zum Beispiel in Hamburg wohne und nach Bangkok möchte, immer versuchen, ab Hamburg aus einen Preis zu kriegen, weil selbst die Fluggesellschaften, die nicht nach Hamburg fliegen oder von Hamburg aus, haben Abkommen mit deutschen Zubringer-Airlines und das kostet manchmal 10, 20 Euro mehr, wenn man den zusätzlichen Flug noch dabei nimmt. Also ich finde es immer besser, direkt von zu Hause aus zu fliegen, als erstmal nochmal mit der Bahn oder mit dem Auto irgendwo zum Flughafen zu fahren, weil dann fällt der Zug aus oder man steht im Stau und dann am Ende verpasst man noch den Flieger. Ich würde immer direkt von zu Hause fliegen, wenn möglich.
Okay, also als Beispiel, sagen wir mal, wir wollen jetzt von Hamburg nach Bangkok und es gibt jetzt vielleicht, also es gibt ja sowieso, glaube ich, keinen direkten Flug, aber dann Hamburg, München, Dubai, Bangkok.
Ja, genau.
Ne? Statt mit dem ICE von Hamburg nach München und dann von München nach Dubai oder bisweilen über Dubai nach Bangkok. Okay, Thema Aerofares. Wie kommt man an solche Tickets und wenn ich so ein Ticket gebucht habe, inwieweit ist das denn überhaupt gültig? Kann es passieren, dass die Airline mir da einen Strich durch die Rechnung zieht und ich am Flughafen stehe und nicht fliegen kann?
Sag nochmal, welche Fares?
Aerofares, also diese falschen Preise, die halt durch Fehler entstanden sind.
Okay. Nee, also im Großen und Ganzen nicht. Also sobald, also wenn sie umsonst waren, also 0.00, dann kann die Airline Einspruch einlegen. Aber wenn mindestens ein Cent auf dem Ticket ist, dann müssen sie dich transportieren.
Okay.
Also ein Standardurteil von jemandem, wo die Airline geklagt hat, aber sie ist nicht damit durchgekommen. Sie musste denjenigen transportieren. Da gibt es eine ganz gute Seite im Internet, die nennt sich Flyer Talk. Und da gibt es auch so Cracks, die da mal unterwegs sind in verschiedenen Foren und das dann halt sagen, wenn es gerade ein Aerofare gibt oder auf dem Markt ist. Man muss ja sehr schnell sein, weil die Fluggesellschaften merken das natürlich. Und da geht es natürlich auch um sehr, sehr viel Geld, was da im Spiel ist. Deswegen, also das passiert nicht, dass sowas über Tage im System ist. Also wenn man es sieht, gleich buchen.
Ja, also Flyer Talk hast du gerade erwähnt, ne?
Ja.
Dann gibt es auch noch, ich glaube, eine Seite nennt sich Fly Nows. Okay. Und dann halt diese bekannten deutschen Urlaubspiraten schreiben oftmals darüber, wenn sie so eine finden. Aber die greifen auch auf diese Quellen meistens zurück. Wir erwähnen die auf jeden Fall mal in den Shownotes und verlinken das auch. Entsprechend ja. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Aber wie weißt du denn, wie diese Errorfares zum Beispiel zustande kommen? Das sind meistens Systemfehler, ne? Wenn verschiedene Systeme halt nicht miteinander funktionieren. Oder wie kommt sowas zustande? Ja.
Im Regel ist es so, wenn zum Beispiel das System, in dem man die Tarife eingibt, das ist so aufgebaut, dass man zum Beispiel von jedem Punkt, also von Berlin, Hamburg, München, Frankfurt nach Dubai, einen Betrag eingibt. Also sagen wir mal einen Grundbetrag von 90 Euro. Also das wird alles händisch gemacht. 90.00 gibst du ein und man sitzt am Computer und tippt es ein. Ich habe das selber schon mal gemacht, furchtbare Arbeit. Und es kann natürlich mal passieren, dass man irgendwo eine Null vergisst oder eine Kommastelle falsch setzt und das System übernimmt es natürlich. Und so entstehen diese Errorfares.
Also müsste man auf total übermüdete Airline-Angestellte hoffen, damit ganz viele Errorfares
sozusagen, ja.
Sehr gut. Wir haben, ja.
Wenn man das selber eingibt oder bearbeitet, macht man sowas nur einmal, so einen Fehler. Das ist...
Gibt's Ärger.
Ja, genau, gibt's Ärger.
Ja, so, wir haben uns vor dieser Folge ein bisschen unterhalten, dann habe ich das Wort Schwanzflüge erwähnt und da hast du ganz laut gelacht, weil das bei euch im Fachjargon Add-on genannt wird. Das sind quasi die Flüge, also sagen wir mal nochmal das Beispiel, ich möchte von Berlin nach Bangkok fliegen und dann kostet der Flug 300 Euro. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Berlin, Bangkok und Phuket hinten dran hänge, also dieser Add-on-Flug, dann kostet der Flug vielleicht nur noch 150 Euro. Das habe ich schon ein paar Mal getestet und auch ein paar Mal sehr gut funktioniert. Wie kommt sowas zustande? Wie kann das sein? Weil das ist ja schon gegen, ja, das ist ja nicht normal.
Das ist auch ganz klar Angebot und Nachfrage. Aber entschuldige, wir haben uns unterhalten. Jetzt habe ich erst verstanden, was du wirklich meinst. Es nennt sich nicht ein Add-on. Ein Add-on ist der Zubringer zum Beispiel von Berlin nach Frankfurt. Das ist ein Add-on. Okay. Das, was du sagst, nennt sich Higher Intermediate Point. Mhm. Also das heißt zum Beispiel, wir nehmen immer ganz klassisch, auch wenn ich fliege von Berlin nach San Juan in Costa Rica, ich muss über Miami fliegen, ja. Dass der Tarif von Berlin nach Miami teurer ist als der Durchgang von Berlin nach San Juan. Das gleiche, wie du gesagt hast. Das hängt ganz klar damit zusammen, Angebot und Nachfrage. Und auch wie das, sagen wir mal, die Kosten vor Ort sind, hat manchmal was damit zu tun. Aber Angebot und Nachfrage ist eigentlich das Wichtigste dabei.
Okay, cool. Jetzt habe ich aber eine Frage an dich, und zwar, weil ich gerade im Beitrag genau über dieses Thema geschrieben habe. Wenn ich jetzt diese Berlin-San Juan-Strecke buche, aber eigentlich nur nach Miami möchte,
ja,
und in Berlin mein Gepäck einchecke, kriege ich das dann in Miami, wenn ich dann dort aussteige?
Nein.
Das wird quasi direkt durchgecheckt.
Genau.
Okay, also müsste ich quasi mit Handgepäck reisen, wenn ich das quasi in Anspruch nehmen möchte.
Richtig, aber dann wirst du nochmal ein Problem bekommen, wenn du zurückfliegen möchtest und dann in Miami stehst oder in San Juan, weil bei solchen Tarifen sagt die Fluggesellschaft, dass die Flugcoupons auf einem Ticket in der Reihenfolge abgeflogen werden müssen. Das heißt, wenn du irgendwo mal einen Flug nicht nimmst oder nicht antrittst, kann es passieren, dass sie dir den Rückflug verweigern.
Ja, das ist mir auch schon mal passiert. Also dementsprechend sollte man, also wenn man das macht, One-Way-Flüge buchen.
Richtig.
Okay, sehr guter Tipp. Denn und, ja, dadurch kann man ja auch sehr viel Geld sparen ab und zu mal.
Ja, aber One-Ways, es kommt auch immer darauf an, welche Fluggesellschaften und welche Destinationen. Mittlerweile heutzutage, die meisten Fluggesellschaften haben auch One-Way-Fares. Aber im Regelfall ist es so bei den großen, dass doch Roundtrip-Fares, also Hin- und Rückflüge, oft billiger sind als nur Hinflüge. Ja. Deswegen jetzt tatsächlich, wenn ich sage, ich will nach Mexiko, ich weiß noch nicht, wann ich zurückfliege, wird es auf jeden Fall teurer sein, einen One-Way zu buchen, als einen Roundtrip und dann irgendwann den Rückflug umzubuchen.
Okay, also es ist also okay, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Vielen, vielen Dank. Also das bedeutet also, dass wenn ich nach Mexiko halt eben reisen möchte, dass ich einfach irgendein Datum in der Zukunft buchen sollte und dann später besser dran bin, diesen umzubuchen.
Genau, und dabei bei der Sache auch ganz, ganz wichtig, bei jedem Ticket, was ich kaufe, immer die Fare Notes, also die Bedingungen des Tarifes, lesen. Manchmal hat man das Gefühl, man muss ein Studium abgeschlossen haben, das alles zu verstehen, was sie schreiben. Aber es gibt so ein paar Dinge, wo man auf jeden Fall immer drauf achten muss. Und das ist als allererstes, ist der Tarif unbuchbar oder nicht? Also es gibt unbuchbare Tarife natürlich, es gibt aber auch Tarife, die sagen, nicht unbuchbar. Das heißt, du kannst wirklich nur so fliegen, wie es auf dem Ticket steht. Das würde ich nur buchen, wenn ich auf jeden Fall 100% sicher bin, dass ich so auch fliegen kann.
Das sind meistens die günstigsten Tarife, ne?
Ja, natürlich. Das sind die restriktivsten Tarife, die sind am günstigsten. Und ja, als nächstes ist natürlich die Umbuchungsgebühr. Wie hoch ist das? Es gibt günstige Tarife, die kann man für 50 Euro umbuchen. Es gibt manche, die kann man sogar kostenlos umbuchen. Und es gibt manche, da kosten Umbuchung 300 Euro. Das sollte man schon auch sich anschauen. Und auch immer ganz wichtig ist die maximale Gültigkeit des Tickets. Es gibt Tickets, die sagen, Maximalaufenthalt vor Ort 20 Tage, Maximalaufenthalt 40 Tage. Und in der Regel ist es so, je länger ich bleibe, desto teurer wird's. Also wenn ich sage, ich möchte ein Jahr unterwegs sein, auf jeden Fall darauf achten, dass der Rückflug innerhalb der Gültigkeit ist und dass das Ticket auch einen Maximalaufenthalt von einem Jahr hat.
Mhm. Und das sehe ich dann quasi halt immer in diesen Bedingungen, also Ticketbedingungen.
Ja, also die sollte man sich auf jeden Fall gut durchlesen.
Gibt es da einen Unterschied von Airline zu Airline?
Die großen sind eigentlich alle relativ gleich. Bei den Low-Cost-Airlines, da gibt es schon Unterschiede. Also okay. Da ist das Umbuchen in generell, also wenn man einen Ryanair-Flug gebucht hat und wir den umbuchen, das ist ein Albtraum. Also es ist entweder gar nicht möglich oder es kostet verdammt viel Geld, dass es im Endeffekt billiger ist, sich ein neues Ticket zu kaufen. Aber bei den großen Fluggesellschaften gibt es keine großen Unterschiede. Also es gibt zumindest Air Berlin, weiß ich, dass sie sehr viel One-Way-Tarife verkaufen. Da kann es wiederum auch billiger sein, wenn man nur einen einfachen Flug hat. Aber sonst geben die sich nicht viel.
Okay, perfekt. Also dann würde man, also wenn man nicht weiß, wann man zurückfliegen sollte, dann kann man pauschal schon fast sagen, dass man etwas den höheren Tarif oder den teureren Tarif buchen sollte, um ein bisschen mehr Flexibilität da zu haben. Ne?
Genau. Das ist auch so noch eine kleine Sache. Also ein Flugzeug ist aufgeteilt in sogenannte Buchungsklassen. Mhm. Und das, sagen wir mal, es gibt 10 Buchungsklassen auf einem Flug von Berlin nach New York. Und für jede Buchungsklasse gibt es eine bestimmte Anzahl an Sitzplätzen, die Fluggesellschaft rausgibt. Das heißt, die Buchungsklasse mit dem niedrigsten Preis hat 10 Plätze. Wenn die ausgebucht ist oder wenn die alle verkauft sind, geht es automatisch in die nächsthöheren Buchungsklasse und in den nächsthöheren Preis. Und dann ist es natürlich auch so, dass je höher die Buchungsklasse, je höher der Preis, aber in der Regel auch je mehr Flexibilität. Je mehr man für ein Ticket bezahlt, desto flexibler ist es. Man muss immer abschätzen, was ich mit dem Ticket machen will. Gehe ich davon aus, dass ich 2-3 Mal umbuche, dann würde ich einen Tarif nehmen, der eine niedrigere Umbuchungsgebühr hat. Und wenn er in einer teuren Buchungsklasse gebucht ist, bedeutet das auch, dass die Verfügbarkeit eher da ist auf einem Alternativflug, als wenn ich die allerbilligste, niedrigste Buchungsklasse habe, die auf jedem Flug sofort ausgebucht ist.
Ja, das ist meistens die Buchungsklasse Y, oder?
Y ist die teuerste, das ist die flexibelste. Also wenn man Y bucht, Y steht auch für Economy, J oder C steht für Businessklasse, aber Y ist bei allen Fluggesellschaften eigentlich die teuerste.
Hab ich alles falsch gemacht, die habe ich nämlich meistens.
Y heißt aber auch manchmal auch die Kabine. Also wenn du auf deiner Bordkarte siehst, Y bedeutet, dass du Flix Economy.
Ah, ja, das passt dann wieder zu mir.
Ja. ja, so ist es mit den Buchungsklassen auf jeden Fall.
Perfekt. So, lass uns langsam zum Ende kommen. Wobei ich könnte eigentlich stundenlang über das Thema sprechen, weil das so spannend ist. Vielleicht können wir irgendwann mal eine zweite Podcast-Folge machen, wenn es die Hörer interessiert. Ich habe mal gehört, ich habe es selber noch nicht wirklich getestet, ist, dass man mit anderen Währungen und anderen Standorten Geld sparen kann. Also wenn man zum Beispiel ein VPN nutzt, dass man quasi den sehr schwachen kanadischen Dollar ausnutzen kann, wenn man, sagen wir mal, ich möchte von Frankfurt nach Halifax fliegen, ich glaube, die Condor bietet das quasi an, wenn ich dann den kanadischen Dollar als Währung nutze, dass ich dann damit Geld sparen kann. Mythos oder wahr?
Ich würde sagen Mythos. Es gibt eine Sache, wo man ein bisschen Geld sparen kann, das ist bei Around the World Tickets vom Ursprungsland, weil diese Preise werden immer so entsprechend der Kaufkraft des jeweiligen Landes gemacht. Und ich weiß, vor 100 Jahren war das immer so, dass zum Beispiel ein Around-the-World-Ticket mit 4 Kontinenten in Deutschland beginnend sich 3.000 Euro gekostet hat, aber das gleiche in Ägypten beginnend nur 1.800 gekostet hat. Und dann war es halt oft billiger, wenn man sich irgendwie mit einem Ferienflug nach Ägypten geflogen ist und das Ticket da begonnen hat.
Ja.
Aber das haben die Fluggesellschaften auch rausbekommen und dann musste man irgendwann nachweisen, dass man in Ägypten einen Wohnsitz hat. Also muss man sehen, wie weit man damit kommt.
Okay, ja, ich habe letztens einen Podcast aufgenommen mit der Stefanie, die zum Thema Weltreiseplan, und die konnte auch, ich glaube, fast 1.000 Euro sparen, indem sie von London abgeflogen ist, statt von Hamburg aus.
Ja, kann gut sein. London ist halt ein Flughafen, der von ganz, ganz vielen Fluggesellschaften angeflogen wird. Und da ist einfach viel mehr Angebot da.
Ja, super. Frank, vielen, vielen Dank für diese wirklich super tollen Tipps. Also es hat mir wirklich auch selbst viel weitergeholfen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele unserer Zuhörer jetzt sich auch freuen und sofort auf die Suche machen nach neuen Flügen, nach neuen Destinationen. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und dann bis bald.
Bis dann, ciao.
Tschüss.
Das war die 12. Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich hätte über das Thema noch stundenlang sprechen können, musste mich diesmal schon fast zwingen, die Folge unter 30 Minuten zu lassen. Deshalb habe ich mit Frank im Anschluss nochmal gesprochen, dass wir demnächst einfach eine zweite Folge aufnehmen, wenn ihr Fragen an Frank habt. Falls ja, dann schickt sie mir einfach auf Twitter unter dem Hashtag OTP Flugpreise, also OTP für Off-the-Path Flugpreise, und ich nehme sie demnächst mit Frank auf. Alle Infos und Links zu dieser Folge und auch die gesamte Folge zum Nachlesen findet ihr auch auf dem Blog www.off-the-path.com. Nächste Woche spreche ich mit Melissa vom Reiseblog Indojunkie über, dreimal dürft ihr raten, Indonesien natürlich. Das kommt nämlich genau richtig, da wir selbst demnächst gerne nach Indonesien reisen wollen. Bis dahin wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche und bis bald.
Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge. Erzähl auch deinen Freunden von diesem coolen Podcast-Kanal und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Nächste Woche kommt die nächste spannende Folge. Bis dahin, mach jeden Tag zu deinem Abend.